Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Sendung hier im Podcast Work of Sirens, dem Heavy Metal Podcast. Heute machen wir wieder einmal einen Ausflug in die Musikgeschichte. Das bedeutet zu einem meiner Lieblingsthemen, dem Doom. Mittlerweile entsteht ja ein kleines Kompendium. Wenn ihr die Sachen über den Doom bereits gehört habt, dann ist es sozusagen ein kleiner Seitenarm des Ganzen. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit Generatoren. Und so heißt die Sendung auch, als die Generatoren glühten. Worum geht's denn jetzt? Jede Musikszene besitzt ihren heiligen Ort, ein mystisch verklärtes Domizil der Legenden und Anfänge, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist, glaube ich, nicht zum ersten Mal, dass ich dieses Zitat verwende. Für die Blumenkinder ist dieser legendäre Ort White Lake in Bethel, heute einfach nur Woodstock genannt. Für die Jünger des Heavy Metal ist es das Soundhouse in London, für den Jazz natürlich New Orleans. Es gibt noch viele weitere solcher Orte, aber uns interessiert in dieser Sendung vor allem die Palm Desert Szene in Kalifornien, die sich seit Mitte der 80er Jahre zu einer der berühmtesten musikalischen Locations in ganz Amerika aufgeschwungen hat. Stoner Rock. Stoner Rock bezieht einen Großteil seiner Anziehungskraft aus seinen Ursprüngen in der Wüste. Und das ist dann auch der Grund, warum das Unterfangen zunächst auch Desert Rock hieß. Beides sind Begriffe, die sich die Musikpresse ausgedacht hat, wie die meisten. Und gerade in Bezug auf den etwas dämlichen Begriff Stoner Rock bekommt man es nun nicht mehr aus den Köpfen raus. Irgendwann ging man sogar dazu über, Psychedelic-Rock-Bands aus den 60ern als Proto-Stoner für sich zu vereinnahmen. Es mag schon sein, dass es eine grundlegende Attitüde gibt, die alles miteinander verbindet. Aber sobald die Art der Droge, die man zu sich nimmt, ein Musikgenre definiert, wird es für Musikliebhaber etwas ungemütlich. Und es soll nicht heißen, dass es eine solche Verherrlichung nicht gibt. Was ist schließlich mit Bands wie Dope Lord oder Bongzilla und so weiter? Aber, und das sage ich immer wieder, Motorhead spielen keinen Speed Metal, nur weil Lemmy das am liebsten in sich reinjagte, also Speed. Was Motorhead spielten, blieb immer Rock'n'Roll. Mir ist natürlich bewusst, dass die Namensgebung fast überall ein einziger Krampf ist, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Das beginnt bei Jazz, geht natürlich weiter zum Rock, zum Metal, zum Doom. Alles willkürliche Begriffe, an die man sich längst gewöhnt hat, die aber im Grunde gar nichts über die Musik aussagen. Zurück zu den Generatoren. Um Generatorenpartys oder Generatorpartys zu verstehen, sollten wir erstmal über die Musikszene von Palm Desert sprechen. Denn während wir die Verhältnisse in Birmingham zu Zeiten der New Wave of British Heavy Metal durchaus nachvollziehen können, ist diese Szene für einen Mitteleuropäer nicht ganz so leicht zu verstehen. Obwohl der Heavy Underground in Europa und auch hauptsächlich in Deutschland wirklich reiche Blüten treibt. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. 1988 gründeten die Schulfreunde Garcia, Björk, Oliveri und Hom in La Quinta die Band Katzenjammer und probten in ihren Schlafzimmern. Da es in der Stadt keine Locations für alle Altersgruppen gab, Josh Hom war gerade 14 Jahre alt, als sie sich gründeten, machten sie sich auf den bereits bestehenden Generatorpartys in der Wüste rund um Joshua Tree einen Namen. Und die wurden von Mario Lalli, von der beliebten lokalen Band Yawning Man, organisiert, die Björk einmal als die kränkste Wüstenband aller Zeiten bezeichnete. Lalli lieferte den Generator Andere stellten Bier, Barbecue und Halluzinogene zur Verfügung. Es gab Lagerfeuer, gelegentliche Nacktheit und lange, intensive Sets. Also Jams, die sich durch die Nacht hinzogen, die ganze Nacht entlang. Also 8 Stunden Songs waren da keine Seltenheit. Der Sand kam in der Zeit überall hin, in den Verstärker, ins Getränk, in die Augen. Aber es hat sich für die Freiheit, die die Kids damals genossen, absolut gelohnt. Palm Desert liegt im Coachella Valley, etwa 2 Stunden östlich von Los Angeles und 2 Stunden nordöstlich von San Diego und Mexiko entfernt. 2 Stunden entfernt bedeutet, dass Palm Desert gerade weit genug entfernt war, um den Weg in eine Großstadt zu einer Unannehmlichkeit zu machen. Für die jungen Leute, die auf der Suche nach Identität waren und gerade den Punk für sich entdeckt hatten, war die Wüste natürlich das nächstbeste. Die Wüste war das Symbol für Freiheit. Die Polizei löste Hauspartys, auf denen manchmal Bands spielten, mühelos auf, sodass die offene Weite und die Abgeschiedenheit der Wüste ununterbrochene Spielzeiten versprach. Wenn die Polizisten eintrafen, zerstreuten sich die Party-People in alle Richtungen. Aber ohne eine Steckdose, an die sie sich anschließen konnten, mussten die Musiker alternative Mittel finden, um ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Und bald türmten Bands ihre Instrumente, Verstärker und Generatoren einfach auf die sandige Ebene. Obwohl diesem Wüstenklima Freiheit innewohnte und jeder machen konnte, was er wollte, trieb eine Art Demokratie das künstlerische Talent voran. Die einen brachten Bier, die anderen brachten Brot. Jemand brachte einen Generator und Sprit. Die Mexikaner brachten die Drogen. Während diese Partys die Bands also dazu brachten, ihre Fähigkeiten zu verbessern, trugen sie auch dazu bei, einen bestimmten Sound zu formen. Bands wie Kyas verkündeten, im Punk verwurzelt zu sein, aber die Wüste half ihnen dabei, dies hinter sich zu lassen. Die rumpelnden Gitarrentöne in Thump, dem Opener von Blues for the Red Sun, verstreichen wie die heiße, wirbelnde Luft, die von der Wüstenstraße ausstrahlt. In einem unversöhnlichen Ökosystem, in dem Nahrung und Wasser oft knapp sind, kann man nicht gedeihen, wenn man nicht ein hartes Äußeres entwickelt. Kyas entwickelten einen Sound, der diese raue Attitüde perfekt verkörperte. Während die Wüste Kyas dazu brachte, heavy zu sein, waren es die Stoner-Rock-Pioniere Yawning Man, die sie dazu brachten, etwas völlig Mystisches und Psychedelisches zu erschaffen. Kyas waren den Ecken und Kanten rau, aber der Sound von Yawning Man lädt dich zu ätherischen Reisen ein, die 5, 6 oder 7 Minuten dauern. Unabhängig davon, wer auftrat, zogen die Generator-Partys Menschenmassen an. Drogen und Alkohol waren an der Tagesordnung oder beziehungsweise an der Nachtordnung, aber auch Tanzen und Grillen. Manchmal standen ein Dutzend Leute herum, manchmal waren es Hunderte, die neben den spielenden Musikern standen, sodass es fast schon ein Gedränge war. Als die Generatorszene nachließ, war die Band Katzenjammer zu Sons of Kyas nach einem Monster in Dungeons & Dragons und schließlich nur noch zu Kyas geworden, was die Aufmerksamkeit von Chris Goss auf sich zog. Goss, etwa ein Jahrzehnt älter als alle anderen, stammte aus Syracuse in New York, zog aber 1988 nach Los Angeles, als seine Band Masters of Reality bei Rick Rubins Label Deaf American unterschrieb. Er versuchte bewusst, den schweren Sound von der Haarspray- und Spandex-Szene wieder zurückzuerobern. In den 80er Jahren drehte sich alles um Image, Kleidung und Haare. Chris fragte sich, was ist mit dem Gehirn, was ist mit dem LSD, wie steht es um die Wirkung, die ätherische Musik einst auf unseren Geist hatte? Was ist mit der Mystik und dem Fluss passiert, der vor Intelligenz nur so strotzt? Er suchte nach Musikern, zu denen er sich hingezogen fühlte. Jemand, der mit seiner Arbeit Grenzen sprengen und die DNA verändern will. Die Werbeabteilung von Deaf American Recordings interpretierte Goss' Liebe zu Psychedelia jedoch etwas zu wörtlich, indem sie Lavalampen als Werbegeschenke verschenkten und Batik-T-Shirts. Eines Abends im Jahr 1990 ging er nach Hollywood, um Kaies Spielen zu sehen und fand die verwandten Seelen, nach denen er gesucht hatte. Er reiste in den Süden, um mit ihnen zu arbeiten und kam nur nach L.A. zurück, um seiner Frau zu sagen, dass sie für immer in die Wüste ziehen würden. Die Gitarren waren sehr tief gestimmt, auf eine sehr unprofessionelle Art und Weise allerdings, was die ganze Sache noch verbessert hat. Durch die tiefen Frequenzen und die Saiten, die so sehr flatterten, entstand eine riesige Schallwelle, wenn Kaies spielten. Chris Goss ist sofort eingeschritten und sagte: Ich lasse nicht zu, dass irgendein scheiß Metal-Produzent diese Band anfasst und ruiniert. Kaies gigantischer Sound ruhte auf zwei Säulen. Josh Homs Gitarre, heruntergestimmt und über einen Bassverstärker gespielt, und die zitternden Grooves der Rhythmusgruppe. Enttäuscht von ihrem ersten Album Wretch von 1991, war die Band froh, mit Goss am Nachfolger Blues for the Red Sun arbeiten zu können. Sie probten in Josh Homs Schlafzimmer im Haus seiner Eltern, und um jedes Detail zu hören, saß Goss mitten auf dem Boden, zum Nachteil seines Gehörs. Es war das Lauteste, was er je in seinem Leben gehört hatte. Er beschrieb es so, als würde man mitten auf einer Bowlingbahn sitzen, wenn die Kugeln über das Holz rollen. Kaies brummte. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Leute sie lieben, weil es dort Frequenzen gibt, die einen wie eine Decke einhüllen. Und das ist übrigens auch das Geheimnis des ganzen Heavy Underground. Ihr Label verpasste Kaies ein Kiffer-Image mit der ganzen Subtilität von Rick Rubins Lavalampen und bezeichnete Blues for the Red Sun als eine frische Bong-Ladung potenter, sumpfiger und zotteliger musikalischer Erlösung. Aber an der Platte selbst war nichts Effekthascherisches. Metallica luden sie ein, auf ihrer Tour zu eröffnen. Elektra gab ihnen einen großen Deal. Zur gleichen Zeit verließen immer wieder Mitglieder die Band. Oliveri nach Blues for the Red Sun, Brand Björk nach Welcome to Sky Valley von 1994. Mit dem 1995er And the Circus Leaves Town machten sie Feierabend. Die wenigsten Bands können für sich behaupten, auf ihrem Höhepunkt Schluss zu machen, um die Legende zu erhalten. Um ehrlich zu sein, ist den meisten ihre Legende ohnehin ziemlich gleichgültig. Hauptsache, die Kohle fließt. Heute wird Palm Desert häufig unter den besten Rock'n'Roll-Städten Amerikas aufgeführt. Ein Großteil davon ist den Pionieren des Generatorentransports in den 80er und 90er Jahren zu verdanken. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ich habe demnächst noch viel mehr Material für euch. Bis dahin, keep on rockin' und gehabt euch wohl.